Der Predigtext heute Abend, der steht in Jesaja. Da heißt es, Kapitel 42, der Herr, der Gott, hat gesagt, hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe. Ihn habe ich erwählt, ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. Noch an den fernsten Küsten warten sie auf seine Weisung. Der Herr, der wahre und einzige Gott, hat den Himmel geschaffen. Wie ein Zelt hat er ihn ausgespannt. Er hat die Erde ausgebreitet und Pflanzen und Tiere auf ihr entstehen lassen. Er hat den Menschen auf der Erde Leben und Geist gegeben. Er ist es auch, der gesagt hat, ich, der Herr, habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für die Menschen und zu einem Licht für alle Völker. Die Gefangenen sollst du aus dem Dunkel des Kerkers holen und den blind gewordenen Augen das Licht wiedergeben. Euch Israeliten aber sage ich, ich bin der Herr, der mächtige und helfende Gott. Diese meine Ehre lasse ich mir von niemandem nehmen. Meinen Ruhm überlasse ich nicht den anderen Göttern. Was ich früher vorausgesagt habe, ist eingetroffen. Nun kündige ich Neues an. Ich sage es euch im Voraus, noch ehe es eintrifft. Das ist der Text, um den es heute Abend geht. Und dieser Text, der steht in Jesaja, im zweiten Teil des Jesaja-Buches. Und man muss wissen, die ersten 39 Kapitel, die wurden so ungefähr 800 vor Christus geschrieben. Das ist der erste Teil. Und der zweite Teil, der sogenannte Deutero-Jesaja, der wurde um 550 vor Christus geschrieben. Und da in der Zeit, als dieser Teil geschrieben wurde, da ist auch dieser Text her, da befindet sich das Volk Israel, beziehungsweise große Teile des Volkes, die befinden sich im babylonischen Exil. Sie sind verschleppt nach Babylon. Und ihnen geht's, wie man sich vorstellen kann, wenn man verschleppt ist, nicht wirklich gut. Sie sehen sich zurück in ihre Heimat, sie sehen sich zurück zum Tempel, der Ort, an dem sie Gott begegnen können. Das ist ihre Situation. Und in der Zeit entsteht auch dieser Text, das sogenannte Gottesknechtslied. Es gibt vier Stück davon. Und um diese vier Gottesknechtslieder, das ist das erste, um die rankt sich ein endloser theologischer Disput. Seit Jahrtausenden, also buchstäblich, diskutieren Theologen und fragen sich, wer und was ist damit eigentlich genau gemeint. Es geht hin und her. Man kann Büchereien mit Schriften füllen, die darüber verfasst wurden. Hochkomplexes Thema. Heute sage ich euch, wie es wirklich ist. Spaß. Ich sage euch, ich weiß nicht, wie es wirklich ist. Ich kann euch nur eines weitergeben. Und das ist das, was Gott zu mir in dieser Woche gesagt hat. Und ich hoffe, dass Gott heute Abend zu euch durch mich redet. Die Kernfrage, um die es da immer geht, war, wer und was ist dieser Knecht, dieser Gottesknecht, von dem hier die Rede ist. Mein Hauptpunkt heute Abend ist, dass dieser Text ein ganz vielschichtiger Text ist. Er hat drei Dimensionen, mindestens. Diese Vorhersage, dass Gott sagt, Achtung, es wird einer kommen und der wird das Recht aufrichten. Der wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. Der wird das abgeknickte Rohr nicht völlig abbrechen. Diese Vorhersage, die hat drei Erfüllungsstufen. Und die erste Erfüllung findet sich in dem Perserkönig Kyros. Der besiegt nämlich um 550, die Babylonier und ermöglicht dem Volk Israel, also denen, die verschleppt waren, denen ermöglicht er eine Heimkehr nach Jerusalem. Und in den Kapiteln vor und in den Kapiteln nach unserem Text wird er eindeutig identifiziert. Und für die Israeliten der damaligen Zeit war das der absolute Hammer. Sie haben sich exakt so gefühlt, wie das hier in diesen Bildern beschrieben ist. Sie haben sich gefühlt wie ein abgeknicktes Schilfrohr, das von allein nicht mehr die Kraft hat, sich aufzurichten. Das stand mal aufrecht, ja. Aber das waren auch bessere Zeiten. Jetzt ist es geknickt, gebrochen. Am Ende. Dieses Schilfrohr, das braucht Input von außen. Sie haben sich gefühlt wie so ein glimmender Docht. Keine helle Flamme, kein loderndes Feuer, maximal noch so ein klein bisschen Restwärme. Aber nicht genug, um wieder selbst Feuer zu fangen. Sie brauchen Hilfe, und zwar ganz, ganz dringend. Und dann kommt Gott, ihr Gott, und er kündigt an, dass er zu ihren Gunsten handeln wird. Und das, indem er ein Ausländer, einer, der an sich mit Gott überhaupt nichts am Hut hat, einen fremden Herrscher dazu bringt, sie zu befreien. Was Gott ihnen da zu verstehen gibt, ist nichts weniger als das. Achtung, an mir geht nichts vorbei und ich kann handeln, selbst durch fremde Könige, die mich noch nicht mal wirklich kennen, durch die hindurch kann ich handeln. Und ganz egal, wie gottverlassen ihr euch gerade fühlen mögt, ich habe euch nicht vergessen, ich handle für euch durch Kyros. Ich finde das ein toller Text, hat aber mit uns und unserer Situation relativ wenig am Hut. Ich meine, ist eine historische Geschichte, 550 vor Christus, was hat das mit uns und Advent 2.11 zu tun? Und damit komme ich zur zweiten Dimension dieses Textes. Denn das, was da über diesen Mann ausgesagt wird, das ist von einem Menschen, und sei es vom König Kyros, niemals zu erfüllen. Das bedeutet, ein Teil dieser Vorhersage, ein Teil dieser Prophezeiung ist noch nicht in Erfüllung gegangen. Ein Teil stand noch aus. Kyros hat zum Beispiel keinen neuen Bund zwischen den Menschen und Gott aufgerichtet. Er hat nicht das Recht bis an die Enden der Erde gebracht. Da fehlt noch was. Und genau da kommt Advent, genau da kommt Weihnachten ins Spiel. Im Neuen Testament wird Jesus an den unterschiedlichsten Stellen als genau dieser Gottesknecht identifiziert. Matthäus, Lukas und andere, die schreiben, er ist der, von dem Jesaja damals was geschrieben hatte. Und das stimmt. Diese ist die zweite Dimension dieses Textes. In Jesus hat sich diese Prophezeiung in noch einem viel, viel größeren Maß erfüllt, als es bei Kyros überhaupt möglich war. Jesus war ja immerhin nicht nur Mensch, sondern auch Gott, da ist dann natürlich auch ein bisschen mehr drin. Wenn ich sage, in Jesus ist das in Erfüllung gegangen, lass uns mal kurz schauen, was sich eigentlich da erfüllt hat. Um was es genau in diesem Gottesknechtslied geht. Wenn wir schauen, ein Wort kommt hier dauernd auf. Hier in den ersten Versen, da wird das Programm festgemacht, was dieser Mann tun soll. Und das Wort, das dauernd auftaucht, ist das Wort Recht. Es geht um Recht, es geht um Gerechtigkeit. Und das Wort, das da im Hebräischen steht, ist extrem bedeutungsschwanger, es ist extrem vielschichtig, hat ganz viele Bedeutungen. Es wird in zig Kontexten verwendet. Und wenn man es genau nimmt, dann geht es hier um eine allumfassende Rechtsordnung, um ein universales Recht. Es geht nicht um irgendwelche rechtlichen Einzelfälle, sondern alle. Wirklich alle Aspekte, die wir nur denken können, die sollen in das rechte Verhältnis gebracht werden. Sowohl zwischen Mensch und Mensch, als auch zwischen Mensch und Umwelt, aber auch zwischen Mensch und Gott. Das beinhaltet die moralische Dimension, die ethische Dimension, die religiöse, politische, soziale, ökonomische und so weiter. Rundum. Rundum soll dieser Gottesknecht alles ins rechte Verhältnis bringen. Und das ist ziemlich phänomenal, weil das bedeutet, dass Gott für sein Volk ist. Gott ist für uns. Gott ist für das Leben. Gott ist für diese Welt und nicht dagegen. Er will es uns nicht schwer machen, sondern hinter allem, was er tut, was er sagt, was er fordert, steckt die simple Aussage, ich bin für dich. Ich bin für diese Welt und ganz besonders für die Schwachen in dieser Welt. Für die von euch, die sich vorkommen wie Flasche leer, die sagen, mein Schilfrohr, das ist so abgeknickt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich überhaupt noch mit den Wurzeln irgendwie connected bin, ob da überhaupt noch so ein bisschen Lebenssaft fließen kann. Da sagt Gott, und ich bin für dich. Genau dich will ich aufrichten. Gerade um dich geht es mir. Und für die von euch, die sich vorkommen wie so ein ganz, ganz kleines Licht, und gerade so einen glimmenden Docht, die auch nicht wissen, wie das gehen konnte. Auf einmal war das Feuer weg. Auf einmal sitzt man im Dunkeln und man sieht nicht, wo von irgendwoher wieder Licht herkommen sollte. Wenn dir das so geht, dann lass dir heute gesagt sein. Und zwar nicht von mir, sondern von Gott. Ich bin für dich. Ich will dich neu anfachen. Du sollst wieder brennen. In Jesus ist es geschehen. Und Jesus handelt auch heute noch genauso. In dem Text wird ausgesagt, dass er das auf drei unterschiedliche Arten und Weisen macht. Ich habe da drei Schlagwörter für gefunden. Jesus handelt verbündend, er handelt verbindend und er handelt verbindlich. Verbündend. Jesus hat einen neuen Bund, eine neue Ordnung aufgerichtet und die gilt auch für uns heute. Diese neue Ordnung, dieser neue Bund, das neue rechte Verhältnis, das heißt, du hast Zugang zu Gott. Wenn du an mich glaubst, dann sind dir deine Sünden vergeben. Deine Vergangenheit, die zählt dann nicht mehr. Das ist eine komplett neue Ordnung, ein neues Recht. Gott verschafft uns Recht da, wo wir im Unrecht sind. Zweitens, verbindend. Genauso wie es von dem Gottesknecht ausgesagt wurde, dass er ganz behutsam vorgeht, dass er nicht groß rumtönt, sich um die Geknickten, die Erloschenen kümmert, dass er nicht verletzt, sondern verbindet. Genauso hat Jesus gehandelt. Er hat zum Beispiel diese ganz klitzekleinen Anfänge des Glaubens, die hat er nicht irgendwie verachtet. Da war die Ausländerin, die um Gesundheit für ihre Tochter bat. Eine Fremde ohne jüdischen Hintergrund, aber doch voll Zutrauen zu Jesus. Jesus hat ihren Glauben anerkannt. Da war die Frau, die nur den Saum von Jesu Gewand berühren wollte und geheilt werden wollte. Wir würden heute sagen, die Frau, die hatte ein magisches Denken, würden sagen, ey, du musst nur mal genau gucken, was in der Bibel steht. Jesus heilt sie. Und dann war die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und die Menge will sie steinigen. Aber Jesus rettet ihr das Leben. Verbindend statt verwundend. Und drittens, verbindlich. Neues Recht schaffen und verbreiten. Und das ganz, ganz beharrlich. Gott sagt hier über seinen Knecht, er wird nicht aufgeben. Er hat diesen Auftrag so verbindlich übernommen, er wird von seiner Aufgabe nicht ablassen, bis er sie erfüllt hat. Er wird es bis aufs Äußerste durchziehen. Und das hat Jesus gemacht, er hat sich nicht einschüchtern lassen, ist seinen Weg gegangen und durch seinen freiwilligen Tod am Kreuz hat er wirklich diesen neuen Bund geschaffen, eine neue Rechtsordnung aufgerichtet. Ja, Jesus hat diese Prophezeiung erfüllt. Jetzt ist es so, in der Geschichte des Christentums, da war und ist das auch heute noch so, da wurde dieser Text immer, dieser jüdische Text, immer christlich vereinnahmt. So nach dem Sinn, wunderschön, in Jesus ist das alles erledigt. Das ist alles in Erfüllung gegangen, prima. Aber, wenn man diesen Text genau ansieht, dann muss man doch ehrlicherweise feststellen, dass da noch was fehlt. Das ist doch noch nicht zu 100% erfüllt. Es gibt doch noch Unrecht. Ich meine, immerhin sind noch nicht alle Eingekerkerten befreit. Es passiert doch noch, dass abgeknickte Rohre brutal zerbrochen werden. Dass glimmende Dochte eiskalt ausgelöscht werden. Das ist doch heute Realität. Wie können wir denn dann behaupten, dass alles erfüllt sei? Das ist einfach nicht so. Es steht doch noch was aus. Was heißt das jetzt? Muss man jetzt sagen, dass Jesus gescheitert ist? Hat er die Latte zu hoch gelegt, indem er sich mit diesem Gottesknecht identifiziert hat, beziehungsweise indem er mit ihm identifiziert wurde? Jesus als Mensch, der wäre tatsächlich gescheitert, wenn er sich als göttliches Ein-Mann-Kommando verstanden hätte. Hat er aber nicht. So ist er auch nie angetreten. Das Erste, was Jesus macht, als er hier auf dieser Erde loslegt, ist, sich ein paar Leute um sich zu scharen, die seine Vision teilen, die mit ihm unterwegs sind auf seiner Mission, die mithelfen, diese Vorhersage Wirklichkeit werden zu lassen. Und das ist die dritte Dimension dieses Liedes. Hier geht es nicht nur um Kyros, hier geht es nicht nur um Jesus. Gott singt hier im wahrsten Sinn des Wortes ein Lied auf dich und mich. Und ich weiß, dass das eine etwas gewagte Auslegung dieses Textes ist. Ich glaube aber, dass sie legitim und angemessen ist. Denn wenn wir anschauen, wie Kannst eins weitermachen. Wenn wir anschauen, und noch eins. Genau. Und noch eins. Jawohl. Wenn wir uns anschauen, wie Gott diesen Knecht hier bezeichnet oder wie er ihn vorstellt, dann sehen wir, er ist sein Erwählter, sein Geliebter und er hat den Geist Gottes. Und das sind Stichworte, die verwendet Gott nicht exklusiv für einen König Kyros, die verwendet er nicht exklusiv für Jesus, sondern das sind exakt die Termini, mit denen wir als Nachfolger von Jesus in Gottes Worte in der Bibel bezeichnet werden. Er wählt ein Riesenthema. Nur ein kleines Zitat von Jesus. Er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Der selbst erwählt ist, erwählt andere. Ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht. Wie dieser Gottesknecht an die Enden der Erde gehen sollte, so hat er uns erwählt, damit wir hingehen und viel Frucht bringen. Eure Erwählung, oder man könnte sagen, eure Berufung, die ist nicht die, dass wir dazu berufen sind, uns einen Platz im Himmel zu sichern und uns dort kuschelig, schön, warm einzurichten. Warm genug ist es hier. Nein, ihr seid erwählt, um hinzugehen, um Frucht zu bringen, um einen Unterschied auszumachen. Das zweite Stichwort, geliebt. Ich weiß nicht, wie dir es damit geht. Vielleicht fällt dir das schwer zu glauben. Du verstehst vielleicht, dass du erwählt bist, dass du bestimmt bist, dass du verdonnert bist, irgendwas zu tun. Aber geliebt, du, ich, bin noch viel, viel zu schlecht. Paulus, der schreibt mal in einem seiner Briefe, wie sehr Gott uns liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch nichts von ihm wissen wollten, da hat er sich schon zu 100% für uns eingesetzt, hat alles gegeben, was er nur konnte. Warum? Einfach so. Weil er dich liebt, weil er so wollte. Erwählt und geliebt, du und ich. Und dann ist da noch schließlich der Geist, den der Knecht Gottes empfangen soll. Und spätestens seit Pfingsten wissen wir, Gott schenkt seinen Geist nicht nur ein paar Superheiligen, sondern Gott eröffnet seinen Geist uns allen. Im Titusbrief heißt es, ihn, den Heiligen Geist, hat er in reichem Maße über uns alle ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter. Ich fasse das zusammen. Genau wie der Gottesknecht sind wir erwählt, sind wir geliebt, sind wir begeistert. Und das, damit dieses wunderschöne Lied, dieses 2500 Jahre alte Lied, diese 2500 Jahre alte Vorhersage, damit die wahr wird, damit sie wirklich wird. Das ist der Grund, warum wir seit 2000 Jahren jedes Jahr Advent feiern, jedes Jahr ein Advents-Heidel-Praise haben. Also nicht ganz so lang, sind erst 10 oder so. Aber seit 2000 Jahren feiern wir Advent. Und das nicht nur, damit wir uns irgendwie an die Vergangenheit erinnern und sagen, ah ja, schön, so war das damals, schön, zack, erledigt, und jetzt machen wir mit unserem Trott weiter. Nein, sondern das ist eine Erinnerung an die Vergangenheit, aber auch eine Erinnerung daran, dass noch was ganz, ganz Gewaltiges aussteht und dass wir daran beteiligt sind. Am Ende dieses Liedes, da sagt Gott, meine Ehre lasse ich mir von niemand nehmen, meinen Ruhm überlasse ich nicht anderen Göttern. Was ich vorhergesagt habe, ist eingetroffen. Jetzt kündige ich Neues an. Ich sage es euch im Voraus, noch ehe es eintrifft. Gott knüpft seine Ehre an die Erfüllung dieser Verheißung. Er sagt, wenn das in Erfüllung geht, dann werden alle erkennen, dass ich Gott bin. Und mit dem Ziel hat er Kyros erwählt, geliebt und begeistert. Mit der Bestimmung, mit dem Ziel hat er Jesus erwählt und geliebt und begeistert. Und mit der Bestimmung erwählt, liebt und begeistert er dich. Damit alle erkennen, wenn sie mein und dein Leben anschauen, dass Gott Gott ist. Und ich finde das absolut krass. Mich hat das nie mehr losgelassen. Die Ehre Gottes, die liegt in deiner und in meiner Hand. Ich habe in den letzten anderthalb Wochen extrem mit diesem Text gerungen, weil er erstmal für mich sperrig war und ich nicht richtig wusste. Der ist so altbekannt. Und ich nicht wusste, was soll ich heute Abend hier sagen. Aber als Gott mir das gezeigt hat, da hat mich das umgehauen. Gott verknüpft sein Schicksal mit dir und mir. Mein Leben kann dazu dienen, dass Gott groß rauskommt oder auch nicht. Das hat mich fasziniert. Und dann nach einer gewissen Zeit hat es mich echt verunsichert. Denn ich meine, wer bin ich denn? Wie sollten wir paar Hansel, auch wenn wir heute Abend ganz schön viele sind, wie sollten wir paar Leute denn dafür sorgen, dass das Wirklichkeit wird? Das Recht soll bis an die Enden der Erde. Die Unterdrückten, die sollen befreit werden. Die Schwachen, die sollen aufgerichtet werden. Die Mutlosen sollen neue Hoffnung bekommen. Die Blinden sollen wieder sehen. Die Gefangenen sollen aus ihren Gefängnissen befreit werden. Gerechtigkeit soll universal weltweit Wirklichkeit werden. Im tiefsten Winkel in Afrika, in Indien und in Heidelberg. Das ist doch Überforderung pur. Für mich, für uns, für die Kirche weltweit. Und es ist tatsächlich Überforderung, wenn da nicht dieser Mittelteil wäre in diesem Lied. Da sagt Gott, ich, der Herr, ich habe dich berufen, damit du meinen Auftrag ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Der Gott, der alles geschaffen hat, der sagt, ich berufe dich und ich stehe zu dir. Ich stehe dir zur Seite und ich gebe dir alles, was du brauchst, um diesen Auftrag ausführen zu können. Du musst das nicht aus deiner eigenen Power raustun. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich gebe dir alles, was du brauchst. Und jetzt geh los. Zum Abschluss der Predigt habe ich mir erlaubt, den Text aus Jesaja so ein ganz klein bisschen umzuformulieren. Auf uns. Lehnt euch zurück, so ihr denn sitzt, und lasst es einfach auf euch wirken. Das sagt Gott über dich und zu dir. Heute am 27.11.2011 verkündige ich, du bist mein Bevollmächtigter. Du bist der, hinter dem ich bedingungslos stehe. Ich habe dich erwählt. Ich liebe dich und ich schenke dir meinen Geist. Und du wirst mein Recht bis ans Ende der Welt tragen. Du wirst das auf meine Art tun, ohne großes Geschrei, ohne Druck und ohne Zwang. Die Zerbrochenen wirst du neu aufrichten, die Erloschenen neu anfachen. Diese Welt wartet auf dich, dass du ihnen meine alles umfassende Gegenwart nahe bringst. Und dabei wirst du nicht müde oder mutlos werden. Du wirst dabei selbst nicht ausbrennen. Denn ich, der Herr, der Himmel und Erde geschaffen habe, ich habe dich erwählt. Und ich weiche dir nicht von der Seite. Ich behüte dich. Und ich gebe dir alles, was du brauchst, um diese Welt in Kontakt mit mir zu bringen, um Gerechtigkeit den Unterdrückten zu verschaffen und zu heilen und zu helfen, wo Heilung und Hilfe nötig ist. Ich bin Gott und sonst keiner hier. Und wenn die Menschen dein Leben sehen, dann werden sie mich sehen. Das sage ich heute und dazu stehe ich bis in alle Ewigkeit, bis ich wiederkomme und diese Welt schlussendlich allumfassend für alle Zeit mit mir versöhne. Und jetzt geh los in diese Adventszeit als Auserwählter, als Geliebter, als Begeisterter. Gott segne euch. Danke fürs Zuhören.